bis sich zwei Arten genetisch so weit voneinander entfernt haben, dass sie nicht mehr fruchtbare Nachkommen miteinander zeugen können und dann tatsächlich als zwei unterschiedliche Arten gelten, verstreichen 5 bis 6 Millionen von Jahren. Unsere Evolution ist aber nur 7 Millionen Jahre alt. Das heißt, jeder theoretisch in der Gattung Homo hätte sich untereinander mischen können. Und wenn wir 2 bis 4% Neandertaler in uns haben und der anatomisch moderne Mensch auf Homo erectus gestoßen ist, ist auch irgendwo vermutlich ein wenig 0,5% Homo erectus auch in uns. Von daher, irgendwo gehören wir alle zusammen.
In dieser Folge von Geschichte Europas springen wir wieder sehr weit zurück in die Vergangenheit, nämlich nahezu 2 Millionen Jahre, und schauen auf einen unserer ältesten Vorfahren, den Homo erectus. Diesen, so die Übersetzung des Namens aufrechten Menschen, erklärt uns Dustin Welper vom Neandertal Museum in Mettmann. Er schildert unter anderem den anatomischen Aufbau des Homo erectus, seine kognitiven Fähigkeiten, sein soziales Verhalten und berichtet weiter, seit wann, wie und wo diese frühe Menschenart auf unserem Kontinent gelebt hat und welche Fundorte uns heute bekannt sind. In den Shownotes der Folge findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über euer Feedback per Mail oder Kommentar unter der Folge. Und zudem wäre es sehr toll, wenn ihr mich bei der Produktion des Podcasts mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady unterstützt. Nun kommen wir aber zum Interview. Herr Welper ist hier zum ersten Mal zu Gast und stellt sich und seinen Weg zur Beschäftigung mit dem Homo erectus zunächst vor, bevor wir inhaltlich einsteigen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit unserer Aufnahme aus dem Juni 2024.
Ja, mein Name ist Dustin Welper. Ich bin Paläoanthropologe und Archäologe. Ich habe Archäologie studiert, Paläoanthropologie und Archaeological Science and Human Evolution. Momentan bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Neandertalmuseum in Mettmann. Und durch unseren Schwerpunkt in der Humanevolution kam natürlich auch ein riesengroßes Thema auf uns zu. Und zwar, wie sind wir aus Afrika nach Europa gekommen? Und da spielte Homo erectus eine intensive Rolle. Und somit kam die Faszination und die Beschäftigung mit dieser Menschenform.
Ich muss ja sagen, ich hatte eine Blindstelle bei der Suche nach Expertinnen und Experten. Natürlich kenne ich das Neandertal-Museum, aber ich habe gedacht, da geht es halt nur um Neandertaler und habe erst später herausgefunden, es geht um die gesamte Breite der menschlichen Entwicklung. Wo auf dieser langen Linie steht denn der Homo erectus?
Der Homo erectus begleitet unsere Menschheitsgeschichte tatsächlich schon wirklich lange. Er kommt in Afrika irgendwo zwischen 2,2 und 1,9 Millionen Jahren auf. Und wenn man manchen Datierungen im asiatischen Raum glauben mag, dann begleitet er uns bis zu 100.000 Jahre. Also der anatomisch moderne Mensch hätte eventuell den Homo erectus begegnen können.
Aus was entwickelt sich denn dieser Homo erectus heraus und vor allem, wie stellt man das fest, weil so evolutionäre Grenzen sind ja auch eher fließend.
Ganz genau. Evolutionäre Grenzen, die verschwimmen und die fließen. Diesen superschönen Stammbaum, den wir noch aus alten Schulbüchern kennen, der ist nicht mehr aktuell. Wir wissen ganz genau, dass sich manche Zweige wohin bewegt haben und dann doch wieder zurückführten. Der Homo erectus hat seinen Ursprung in Afrika, in Ostafrika. So viel wissen wir, aus welcher Vormenschenform, Homo-Art, er ganz genau entstanden ist. Das ist schwierig zu sagen. Wir können nur evolutionäre Trends und anatomische Merkmale miteinander vergleichen und das Plausibelste nehmen, was da ist. Wir können aber nicht sagen, es ist der Homo habilis oder der Homo rudolfensis, denn auch Genianthropus kommt zum Beispiel in Frage oder eine vielleicht noch uns ganz unbekannte neue Homo-Art.
Wenn Sie sagen anatomische Merkmale, woran erkennt man denn einen Homo erectus in Abgrenzung zu anderen Arten?
Homo erectus hat bestimmte Merkmale, die sind eigentlich auch relativ einfach zu erkennen, wenn man sie einmal gesehen hat. Also klassisch, wie viele Vertreter der Gattung Homo, hat er zum Beispiel eine Überaugenwulst. Sie geht eine knöcherne Struktur in der Höhe unserer Augenbrauen, die geht von links durchgehend nach rechts. Zum Beispiel der Neandertaler hatte das auch, nur nicht mehr so stark ausgeprägt. Hinter dieser Augenwulst kommt beim Homo erectus dann noch so eine kleine Einziehung, eine Kuhle, der Sulcus supraorbitalis. Und die ist ganz prägnant und ganz typisch für Homo erectus. Dann ist sein Schädeldach sehr leicht spitzförmig zulaufend. Also was bei uns eher rund ist, ist beim Homo erectus spitz. Und auch der Hinterkopf hat so einen leichten Winkelansatz. Bei uns ist der auch eher rund, bei Homo erectus ist er sehr eckig. Und wenn man sich Homo erectus von hinten anguckt, also der ganze Hinterkopf, der hat eher so einen zeltförmigen Aufbau. Dann gibt es noch unterschiedliche Dicken in Zahnschmelzen und Zahngrößen. Das ist aber super detailliert, aber das sind so die Merkmale, auf die man schaut, wenn man einen Homo erectus vermutet.
So ein Faktor, der bei der Entwicklung des Modellmenschen ja auch immer genannt wird, ist das Hirnvolumen. Und auch die Körpergröße, wie sieht es da aus?
Da schlägt Homo erectus tatsächlich alle frühen Vertreter der Gattung Homo. Also Homo erectus hat ein Gehirnvolumen, das ist von ganz klein bis gigantisch. Also um ein Homo zu sein, um zu der Art Mensch zu gehören, braucht man 600 Kubikzentimeter Gehirnvolumen. Der Homo habilis hat zum Beispiel 600 Kubikzentimeter Gehirnvolumen. Homo erectus hingegen hat tendenziell durchschnittlich ein höheres Gehirnvolumen, aber seine Range, also die Bandbreite an Gehirnvolumina, die wir in fossilen Funden von Homo erectus finden, die geht von 600 Kubikzentimeter, also von der minimalen Grenze, bis tatsächlich zu 1100 Kubikzentimetern. Und diese Spannweite, die haben nicht mal wir. Die hat auch kein anderer Vertreter der Gattung Homo. Das ist also so eine Varianz in der Gattung gab. Und das kleinste Genvolumen, was man für Homo erectus festgestellt hat, das kommt aus Dimanisi, das ist Schädel 5 mit 600 Kubikzentimetern. Und das größte Genvolumen kommt aus Olduvai Gorge aus Tansania, das ist OH9. Das ist ein riesengroßer Homo erectus Schädel. Und der hat 1100, 1050 Kubikzentimeter, so um den Dreh. Und ganz fasziniert ist, es gab vor einigen Jahren, sei es Nature oder National Geographic, ein Cover, da konnte man zwei Homo erectus Schädel, die waren nahezu identisch von der Ausprägung, von den ganzen Merkmalen, aber größentechnisch hätte man sie wie diese russischen Puppen ineinander stecken können. So groß ist die Varianz in dieser Art. Die Körperhöhe oder die Statur, die variiert nicht mehr so stark. Homo erectus ist unterhalb des Schädels sehr modern, nahezu identisch, grazil, so wie wir. Am besten kann man das an dem Fund von dem Tukana-Boy aus Kenia feststellen. Dieser 12-, 13-jährige Junge hatte einen unglaublich grazilen Körperbau, lange, dünne Knochen. Sie sind noch nicht vollständig ausgewachsen gewesen. Darum schätzt man seine Körperhöhe irgendwo zwischen 1,70 und 1,80, so wie der durchschnittliche deutsche Mann. Und sein ganzer Körper war tatsächlich schon an den aufrechten Gang, ans Laufen und ans Rennen angepasst.
Also würde ich jetzt in eine Zeitmaschine steigen und 2 Millionen Jahre zurück nach Ostafrika reisen, ein Homo erectus stünde vor mir, ich würde schon denken, oh, ein Mensch und nicht, oh, ein Affe.
Ganz genau. Davon müssen wir ausgehen, dass also trotz, dass es noch sehr in Anführungsstrichen archaische Merkmale in der Gesichtsstruktur gibt, also der Kiefer etwas nach vorne gelegt und diese Überaugenwulst, die das alles so ein bisschen grimmig wirken lässt, ist abwärts des Halses alles schon sehr modern und von hinten vielleicht gar nicht mehr zu unterscheiden zu einem anatomisch modernen Menschen.
Wissen wir, welche Veränderungen diese evolutionären Veränderungen hervorgebracht haben, also klimatische Veränderungen oder Veränderungen der Biosphäre?
diese biologischen oder diese evolutionären Veränderungen, die kommen ganz von allein. Evolution ist ja Veränderung durch Zeit und diese Veränderungen passieren ganz natürlich durch Mutation, durch andere genetische Komponenten, die mit Vermischung von Populationen zusammenhängen und dadurch entstehen diese unterschiedlichen Varianten in den Populationen. Was dann nachher durchgesetzt wird, das hängt, wie Sie gesagt haben, schon ein bisschen mit dem Faktor Umwelt und äußere Bedingungen an. Wenn es jetzt also natürlich wärmer wird oder wenn es kälter wird, dann sind bestimmte Merkmale praktischer als andere und so selektiert sich ein ganz bestimmter Phänotyp aus. Und beim Homo erectus sehen wir, dass es eher ein sehr graziler, schlanker Körperbau ist, was wir auch mit unserer eigenen Evolution nachvollziehen können. Denn auch unsere Funde von 300.000 Jahren, zum Beispiel aus Marokko, mit dem anatomisch modernen Menschen, die haben ähnliche Strukturen. Das Klima ist natürlich sehr warm, sehr trocken in Afrika. Und da ist so ein graziler Körperbau, der sehr viel Bewegung in sich hat, um zum Beispiel nach Beutetieren hinterher zu rennen und sich dabei abzukühlen, ein wesentlicher Vorteil.
Was ich bei der Vorbereitung insbesondere interessant fand, war die Frage nach den Steinwerkzeugen. Es war die Rede von intensiv bearbeiteten Steinwerkzeugen, die auf beiden Seiten Spuren von Benutzung hatten. Aber inwieweit sind diese Steinwerkzeuge planvoll erstellt worden?
Beim Homo erectus haben wir ein Zusammenspiel aus Geröllgestein oder Geröllwerkzeugen und dann tatsächlichen, wirklich geschlagenen Werkzeugen. Also die Anfangsfunde von Homo erectus in Olduvai-Gorge zum Beispiel, die haben doch dieses super primitive, in Anführungsstrichen, Olduvai-Steingerät. Das sind Kiesel, Felskiesel, die haben eine oder zwei scharfe Kanten. Ob man die selbst gebrochen hat, ist fraglich. Da streiten sich ArchäologInnen bis heute noch in der Forschung, ob zum Beispiel Habelis diese Werkzeuge aufgebrochen hat und diese Kante selbst hergestellt hat. Wir haben in Dimanisi in Georgien, der Fundstelle mit dem Homo erectus, auch solche Geröllwerkzeuge. Also nur eine bis zwei scharfe Kanten, die vollkommen ausgereicht haben für das, wofür dieses Werkzeug genutzt wurde. In den späteren Homo erectus Fundstellen in Afrika, dann aber auch außerhalb von Afrika, haben wir tatsächlich diese schon beidseitig bearbeiteten Steingeräte. Manche kennen sie als Faustkeil. Und diese Faustkeile sind unglaublich präzise Werkzeuge. Um einen Faustkeil herzustellen, muss man schon ein räumliches Wissen von diesem Stein haben, um den ersten Schlag wirklich gut zu setzen. Ein falscher Schlag und das Werkzeug funktioniert nicht. Ein falscher Schlag und der Stein bricht in eine Richtung, die nicht so gedacht war. Also um Faustkeil herzustellen, braucht man 500 bis 1000 Schläge. Die müssen wirklich gut präzise geschlagen werden, damit nachher eine scharfe Kante rauskommt, eine spitze Spitze und eine robuste Basis, mit der ich dann dieses Werkzeug auch handeln kann. Also ich kann damit schneiden, ich kann damit Schaben bohren, ich kann damit Knochen oder Nüsse aufknacken. Und um dieses Werkzeug herzustellen, braucht man einen unglaublich brillanten Kopf, um dieses räumliche Denken zu verarbeiten. Man muss aber auch tatsächlich es irgendwo beigebracht gekriegt haben. Also man kann vielleicht ein Rad neu erfinden, aber ein Faustkeil neu zu erfinden ist unglaublich komplex. Und da spielt es dann zusammen mit Kommunikation und es jemandem zeigen, etwas jemandem vormachen, damit der andere es lernen kann. Und diese Faustkeile begleiten uns dann tatsächlich bis in die Zeit der Neandertaler.
Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, der Homo erectus konnte etwas schon, was wir auch noch können, nämlich das Modell lernen. War das dann auch wirklich nur vorzeigen oder haben wir irgendwelche vielleicht auch anatomischen Hinweise darauf, dass es sowas wie eine Protosprache gab? Also haben die sich auch erklärt, was sie da machen und warum?
Leider haben wir dafür gar keine Belege tatsächlich. Aus dem osteologischen Material, also aus den fossilen Knochen, wir können nur mutmaßen. Wir können mit der Genetik ein bisschen diese These unterstützen. Und wir wissen ja, dass der Neandertaler und dass wir anatomisch modernen Menschen ein und dasselbe Sprachgen haben, das FOXP2-Gen. Und dass unser letzter gemeinsamer Vorfahr, der irgendwo zwischen 700, 500.000 Jahre gelebt haben muss, tatsächlich auch das gleiche Gen schon haben musste. Da können wir so ein bisschen mit argumentieren, dass die Sprache also älter sein muss, als sich das mancher einer vorstellt. Ob der Homo erectus die gleichen Laute machen konnte wie wir und die gleichen Laute verarbeiten konnte im Gehirn wie wir, das ist natürlich fraglich. Aber es ist sehr wahrscheinlich gut denkbar, dass zu dem Werkzeug, zu dem Vormachen auch irgendeine Art von Kommunikation da sein musste. Auch wenn wir wissen, dass wir mehr oder besser lernen, wenn wir es tatsächlich einfach nur abgucken.
Wozu wurden diese Steinwerkzeuge, diese Faustkeile und so weiter denn verwendet?
Der Faustkeil ist das Schweizer Taschenmesser der Steinzeit. Das sagt einem jeder Archäologe. Man kann damit unglaublich viel machen. Bis auf wirklich gut jagen. Also wenn man so einen Faustkeil wirft, dann trifft man vielleicht was und dann geht der kaputt. Also da muss man tatsächlich schon die Jagd hinter sich gebracht haben, um mit dem Faustkeil dann auch tatsächlich aktiv zu werden. Man kann mit dem Faustkeil super gut schneiden. Durch Haut, durch Leder, durch Fleisch. Man kann damit graben, wenn sie groß genug sind. Man kann damit Löcher in irgendwas reinbohren, was wir jetzt noch nicht bewiesen haben für den Homo erectus. Man kann Sachen abschaben, man kann Felle zerschneiden, man kann Knochen oder Nüsse oder irgendwelches anderes Wurzelgemüse aufknacken, aufbrechen. Das funktioniert damit eigentlich super gut. Was beim Faustkeil aber nicht funktioniert, das ist, dass man es reparieren könnte, wenn es einmal stumpf wird. Wenn ich also meinen Faustkeil so oft benutzt habe, dass die Klinge nicht mehr wirklich gut schneidet, dann muss ich den ganzen Stein wegwerfen, weil ich kann es nicht nachschärfen. Wenn ich versuche, nochmal drauf zu hauen, dann bricht es meistens und dann kann ich den ganzen Stein so oder so wegwerfen. Darum gibt es in Kenia eine ganz interessante Fundstelle, die datiert zwischen 1,2 Millionen Jahren und 500.000 Jahre. Und da gibt es hunderte von Faustkeilen, die nicht alle dahingetragen worden sind durch den Menschen, sondern auch durch Umwelteinflüsse in diesem kleinen Tal gelandet sind. Aber da findet man hunderte an stumpfen Faustkeilen. Also die Homo erectus und die ganzen anderen Menschenformen, die diesen Werkzeugtyp benutzt haben, die haben den benutzt und wenn er stumpf war, haben sie ihn weggeworfen.
Wovon hat sich denn der Homo erectus denn ernährt?
Der Homo erectus, man geht davon aus, dass er den Übergang vom eigentlichen Beutetier zum Jäger geschafft hat. Homo erectus mit diesem grazilen Körperbau ist in der Lage, jetzt mitzuhalten, manche Tiere zu outrunnen und irgendwo in unserer Evolution, manche Forscher, ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, vermuten das sogar tatsächlich schon bei den Australopithecinen, bei Lucy, dass wir unser Fell verloren haben und mit einer Mutation in unserem Genpool mehr Schweißdrüsen in unseren Körper gelangt sind und die positiv selektiert haben und sorgt dafür, dass wir heute bei dem warmen Wetter sehr intensiv schwitzen. Wenn wir aber lange rennen, dann kühlt sich unser Körper automatisch ab. Und so schaffen wir es, bestimmte Beutetiere in Afrika, wie zum Beispiel Antilopen, outrunnen. Also sie können sprinten, die sind schneller auf vier Beinen als wir auf zwei. Aber sie kommen irgendwann aus der Puste, müssen Pause machen, müssen sich so ein bisschen klimatisieren und wir können weiterlaufen, ausdauernder laufen und können tatsächlich die Beutetiere einholen. Also Homo erectus, da geht man davon aus, dass er schon ein relativ guter Renner und Jäger war. Aber natürlich, Vegetarisches ist auch ganz klar auf der Speisekarte gewesen. Man hat nicht immer gejagt. Man hat sich sehr wahrscheinlich auch in den frühen Phasen von Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolfensis von Aas ernährt. Das, was also andere Jagdtiere schon erbeutet haben, hat man dann mitgenommen, vielleicht auch weggenommen oder man hat das gegessen, was übrig geblieben ist. Aber Homo erectus hat sich tatsächlich fleischlich und aber auch von all dem, was da gewachsen ist und was man essen konnte, ernährt. Was für ein eher fleischliches Nahrungsspektrum spricht, ist tatsächlich diese Variation an dem großen Gehirnvolumen. Denn ein großes Gehirn muss man sich auch tatsächlich erst leisten können.
Zur Geschichte der Ernährung der Menschheit gehört auch das Feuer, denn gekochtes und gebratenes Essen ist viel besser verdaulich als rohes. Nutzte der Homo erectus Feuer und wenn ja, konnte er es auch selber machen oder musste er auf den nächsten Blitzeinschlag und den buchstäblichen Buschbrand warten?
Genau, da wird es jetzt so ein bisschen tricky, weil wir müssen aufpassen, ist es Feuernutzung oder Feuerherstellung? Denn zwischen diesen zwei, sag ich mal, Zeitpunkten liegen knapp 1,2 Millionen Jahre. Wir haben Feuernutzung irgendwo zwischen 1,5 und 1 Million Jahre. Da gibt es unterschiedliche Paper, die unterschiedlich argumentieren, was jetzt eine Feuerstelle ist, was keine Feuerstelle ist oder ob es tatsächlich einfach nur ein sehr, sehr alter Waldbrand war. Wenn wir davon ausgehen, dass um 1 Million herum das Feuer dem Menschen zur Verfügung stand und sie es durch einen Blitzeinschlag, Waldbrand aufgesammelt haben, dann kommt es in die Handhabung des Homo erectus. Und davon können wir auch in Kombination mit dem großen Gehirnvolumen und dem Nahrungsspektrum ausgehen. Wenn wir bei der Feuerherstellung sind, da sind wir bei grob 500 bis 400.000 Jahre. Das ist also so die Endzeit vom Homo erectus. Da sind wir schon bei den klassischen Homo heidelbergensis Vertretern, Homo antecessor, die Anfänge des Neandertalers in Europa haben wir zu dem Zeitpunkt. Da haben wir also die wirkliche Feuerherstellung. Beim Homo erectus und dem Feuer in Verbindung mit Fleisch, haben die schon richtig gesagt, ist es leicht verdaulicher, wenn es tatsächlich gekocht oder gebraten ist. Da kann unser Magen schneller mitarbeiten, als wenn wir rohes Fleisch essen. Und da sehen einige Forscher tatsächlich auch den Knackpunkt oder das große Mysterium gelöst, wie diese große Spannbreite an Gehirnvolumina entstanden sind. Wenn wir ein größeres Gehirn haben, von Hause aus, weil unsere Gene uns diese Veranlagung geschenkt haben, einen größeren Kopf zu haben, dann denken wir zwar immer nur noch mit dem gleichen Prozentsatz, aber ein größeres Gehirn braucht trotzdem die gleichen 20% des Tagesbedarfs, die wir heute verbrauchen. Und diese 20% muss man sich natürlich erstmal leisten können. Und wenn ich ein größeres Gehirn habe und einen größeren Umsatz an Kalorien pro Tag brauche, dann bin ich sehr schnell hungrig. Wenn ich kein Essen habe, bin ich sehr schnell müde, schlecht gelaunt oder tatsächlich negativ selektiert, sodass ich Mangelernährungen habe, dazu kommende Pathologien, Unterernährung, wie auch immer, und dann einen Selektionsdruck auf mir habe, was mein Gehirnvolumen natürlich wieder runterdrückt, weil ich meine Gene nicht weitergeben kann. Beim Homo erectus ist es andersrum. Dieses große Gehirnvolumen spricht dafür, dass er sich das große Gehirn leisten konnte. Und da kommt die Feuernutzung ins Spiel, denn wenn wir Fleisch haben, Fleisch braten können, es leicht verdaulicher ist und wir mehr Energie rausziehen für den Tag, dann verbraucht unser Körper nicht so viel Energie, die Nahrung aufzulösen und umzusetzen und in Energie zu wandeln, als bei roher Kost.
Bevor wir inhaltlich weitergehen, ich finde eine Ihrer Wortwahl immer wieder ganz spannend. Sie sagen, wir haben unser Fell verloren, unser Magen verkraftet gebratenes Essen besser. Sie sehen uns beide auch schon wirklich in einer Stammeslinie, die irgendwo beim Homo erectus anfängt, stimmt's?
Teils, teils. Also natürlich als Paläanthropologe, der nur auf die Knochen guckt, habe ich ein Auge dafür, wo man den Strich morphologisch ziehen muss zwischen bestimmten Menschenformen. Die Paläogenetik hat uns aber gezeigt, dass nichts in unserer Menschwerdung so war, wie wir uns gedacht haben. Also mit diesen 2-4% Neandertaler DNA in uns haben sie alles auf den Kopf gestellt. Wir wissen, bis sich zwei Arten genetisch so weit voneinander entfernt haben, dass sie nicht mehr fruchtbare Nachkommen miteinander zeugen können und dann tatsächlich als zwei unterschiedliche Arten gelten, verstreichen 5 bis 6 Millionen von Jahren. Unsere Evolution ist aber nur 7 Millionen Jahre alt. Das heißt, jeder theoretisch in der Gattung Homo hätte sich untereinander mischen können. Und wenn wir 2-4% Neandertaler in uns haben und der anatomisch moderne Mensch auf Homo erectus gestoßen ist, ist auch irgendwo vermutlich ein wenig 0,5% Homo erectus auch in uns. Von daher, irgendwo gehören wir alle zusammen.
Zusammen ist ein schönes Stichwort. Ich habe noch die Frage nach dem sozialen Gefüge in meinem Skript stehen. Wie lebte der Homo erectus in kleinen Gruppen, in Großfamilien, in auch über Verwandtschaftsverhältnisse hinausgehenden Gruppen? Kann man das rekonstruieren?
Schlecht. Wir haben sehr wenig Anhaltspunkte, wieso das Sozialgefüge bei Homo erectus gewesen sein könnte. Also manche Theorien sagen, mit dem Feuer, mit der Jagd kommt diese Sozialstruktur. Man sitzt zusammen nachts am Feuer. Die Gruppen werden größer, weil man jetzt mehr und lukrativeres Essen hat. Das sind alles theoretische Konstrukte, die man sich zusammendenkt. Die machen auch Sinn. Aber klar, wenn ich eine große Gruppe habe, habe ich natürlich dann auch große oder viele Mäuler zu stopfen. Und das muss man sich dann auch wieder leisten können. Dafür müssen dann genügend jagende Personen in der Gruppe sein. Und wir dürfen halt auch nie vergessen, auch in nicht so fernen Zeiten wie bei den Römern, Mittelalter, Bronze, Eisenzeit, war die Kindersterblichkeit immer noch sehr hoch. Das wird damals genauso gewesen sein. Also es wird sich sehr wahrscheinlich populationsdynamisch in einer gut gesetzten kleinen Gruppe gehandelt haben, 10, 20 Personen. Größere Gruppen halte ich persönlich für eher undenkbar.
Wie sieht es aus mit abstraktem Denken, Kunst, Kultur, vielleicht sowas wie Religion? Und wenn es nur sowas ist wie ein bemaltes Steinchen oder der Handabdruck an der Höhlenwand?
Haben wir nichts von Homo erectus, leider. Viele Forschende argumentieren bis heute, ob Neandertaler und das, was wir vom Neandertaler haben, tatsächlich Kunst ist. Seien es Ritzungen auf Tierknochen an der Wand, in irgendwelchen Höhlen, Ockerspuren an Höhlen. Vom Homo erectus haben wir tatsächlich keinerlei solcher Funde.
Wobei wir ja da auch nicht wissen, ob es sie die gab oder sie einfach es nicht bis zu uns geschafft haben.
Ganz genau. Also da muss man immer schauen, nur weil wir es heute nicht kennen, heißt es nicht, dass es nicht da war. Wenn wir natürlich Ritzungen mit einbeziehen ins abstrakte Denken und Symbolismus, Werkstoffe wie Holz, die vergehen, Blätter, Blätterkränze, Kleidung aus organischem Material, das vergeht alles. Tierknochen können im Laufe der Millionen zerbrochen werden und nicht aufgefunden werden. Darum muss man immer im Hinterkopf bedenken, dass morgen ein neuer Tag ist, an den Archäologen auf der Welt fleißig buddeln und eventuell einen Fund ans Tageslicht bringen, der wieder alles auf den Kopf stellt und sagt, Homo erectus hat Kunst gemacht.
Und die Fundsituationen lassen jetzt auch nicht auf irgendwelche geplanten Bestattungen oder ähnliches hin sich interpretieren.
Bei Homo erectus haben wir weniger geplante Bestattungen. Das, was wir an vielen Orten finden, zum Beispiel in Olduvai Gorge, in der Schlucht in Ostafrika, sind eher taphonomisch-geologische Verschleppungen der Skelettfunde, dass sie also durch Erdprozesse, durch Wassereinbrüche tatsächlich verlagert worden sind. Vor ein paar Monaten gab es eine Diskussion, dass ein anderer Vertreter der Gattung Homo, der Homo naledi aus Südafrika, schon geplante Bestattungen vollzogen hat. Da wären wir auch bei 350 bis 290.000 Jahre, also auch so beim Anbeginn unserer eigenen Art in Afrika. Auf dem Homo erectus haben wir keinerlei Belege dafür, dass eine intentionelle Bestattung dabei war.
Jetzt haben wir uns ja schon ziemlich lange über den Homo erectus unterhalten. Bis jetzt war er nur in Afrika. Wann, wie und vor allem warum macht er sich auf in Richtung Europa?
Wann? Vor 1,8 bis 1,79 Millionen Jahre haben wir tatsächlich Homo erectus als ersten der Gattung Homo außerhalb von Afrika in Georgien, in Dimanisi, wie vermutlich zu Fuß. Wir haben keinerlei Belege dafür, dass er es irgendwie über das Meer geschafft hätte. Mit Steinbaumbooten, wie wir es dann aus jüngeren Zeiten kennen würden. Und warum, sage ich mal, wissen wir nicht ganz genau, aber der Mensch oder wir sind eine sehr neugierige Art. Und wenn man einfach weiterzieht, dadurch, dass es damals vor 1,8 Millionen Jahren keine Ländergrenzen gab, wo irgendjemand deinen Pass sehen wollte, kann das also gut sein, dass er einfach so lange gelaufen ist, über Generationen, bis er aus Ostafrika in Dimanisi in Georgien angekommen ist.
Was ich da beeindruckend finde, ist, Sie hatten ja gesagt, er entsteht irgendwann so vor 2 Millionen Jahren und in Anführungszeichen nur 200.000 Jahre später ist er schon in Georgien. Das ist ja dann doch auf die gesamte Lebensdauer des Homo erectus gesehen eine relativ schnelle Ausbreitung.
Ja, also Homo erectus hatte tatsächlich alles, was man zum Menschsein brauchte. Werkzeug, Feuernutzung und ein sehr laufbereiten Körper. Und darum waren wir auch tatsächlich verwundert mit den ganzen Datierungen, dass es sehr früh aus Afrika rauskam mit Out of Africa 2. Aber ja, eventuell haben es schon Menschenform vor ihm geschafft, vielleicht nicht so weit, aber er war gut zu Fuß.
Wenn man zum Thema Homo erectus in Europa recherchiert, kommt man sehr schnell in der Sierra de Atapuerca in Nordspanien raus, was erstmal nochmal ein gutes Stück von Georgien weg ist. Also da, auch da ging es wieder sehr weit. Wobei auch jetzt da Fragezeichen sind, ob es überhaupt Homo erectus waren. Können Sie was zu dieser Fundstelle sagen und auch der sich darum entwickelten Forschung und Diskussion?
Spanien legt natürlich die Vermutung nahe, dass es auch einen anderen Weg aus Afrika rausgegeben haben muss. Über die Straße von Gibraltar vielleicht. Niedrige Wasserstände werden da immer mal wieder ins Rennen geworfen. Also mit Eiszeiten oder mit Glazialen wird natürlich sehr viel Wasser in den Polen gespeichert und der Meeresspiegel sinkt ab. Er war aber nie so tief, dass man tatsächlich unbeschwert darüber laufen konnte. Da gibt es immer noch starke Strömungen, aber da ist immer noch ein sehr spannendes Forschungsfeld, ob es vielleicht tatsächlich der Weg übers Meer nach Spanien der kürzere gewesen wäre. Fall über den euroasiatischen Raum bis hin dann nach Spanien wäre sehr weit gewesen. Atapuerca ist eine unglaublich faszinierende und spannende Fundsituation. Es sind unterschiedliche Höhlensysteme. Und da ist die Frage, ist das, was wir da haben, tatsächlich Homo erectus? Da sind sich auch die spanischen KollegInnen gar nicht so sicher. Manche beschreiben ihn als Homo antecessor, manche beschreiben ihn als Proto-Neandertaler, andere wiederum beschreiben ihn als Homo heidelbergensis und wieder andere sagen, mit der Datierung muss es eigentlich Homo erectus sein. Die Funde sind sehr fragmentiert. Es gibt nur 1 bis 2 Schädel, die so vollständig sind, dass man sagen könnte, okay, da gibt es morphologische Merkmale, die ganz interessant sind. Wir müssen aber davon ausgehen, dass ab dem Zeitpunkt, wo Homo erectus Afrika verlassen hat, da sind wir so im Mittelpleistozän. Und meine Professorin aus Tübingen, Katharina Habati, die hat immer gesagt, im Mittelpleistozän mischt sich alles. Wir können eigentlich zwar immer noch morphologisch sagen, was sein könnte, aber hat Homo antecessor in Spanien nur mit den Menschen zusammengelebt, die genauso ausgesehen haben morphologisch wie er? Vermutlich nicht. Und davon müssen wir ausgehen, dass die genetische Vielfalt um einiges reicher war, die morphologische Varianz um einiges größer und das Gemische zwischen den ganzen Menschenformen außerhalb Afrikas und innerhalb Afrikas einfach unglaublich groß war.
Also, dass es zu einer wahren Hybridisierung der verschiedenen Homo-Arten kam.
Genau. Also, wir können zeitlich immer nur argumentieren, was wir für welche Menschenform halten und wann sie endet und wann sie aufhört. Das hängt aber davon ab, welche Funde wir haben, die wir datieren können und wie gut dann diese Datierungsmethode für den Fundplatz ist. Wenn wir aber uns da mal zurückversetzen, die sahen alle sehr ähnlich aus miteinander. Heute lernen wir Unterschiede über Augenwulsten, eckiges Hinterhaupt, ein rundes Hinterhaupt. Damals waren diese morphologischen Merkmale sehr wahrscheinlich überhaupt nicht von Belang. Die Populationsdichte war sehr, sehr gering außerhalb von Afrika. Und wenn man dann auf andere Menschen traf, dann gab es entweder zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich nett oder ich bin ihnen aus dem Weg gegangen. So eine intentional gewaltvolle Begegnung, die man in so Spielfilmen immer sieht, die gab es vielleicht auch ab und zu. Aber eigentlich konnten diese Gruppen sich das nicht leisten, andere irgendwie anzugreifen. Brauchte jeden Mann und jede Frau und jede Person in der Gruppe eigentlich fürs Überleben. Und darum ist ein eher friedlicher und netter Austausch zwischen den Populationen, zwischen den Gruppen plausibler.
Haben wir außer Georgien und Nordspanien andere bedeutende Fundstellen des Homo erectus oder seiner Varianten in Europa?
Wenige. Also Atapuerca und die Manisi gehören zu den zwei reichsten Fundstellen, die wir vom Homo erectus kennen. In Spanien gibt es noch ein, zwei andere Höhlenformationen in der Nähe, die sind auch unglaublich faszinierend. Dann gibt es eine Fundstelle in Italien, in Ceprano, die datiert auf 900.000 Jahre. Da wurde ein Homo erectus Schädel gefunden, der auch damals im Diskurs um die Besiedlung Europas sehr spannend war, weil er sehr alt war und sehr archaische Züge in der Morphologie hatte im Vergleich zum Neandertaler. Mit dem Manisi wussten wir, dass Homo erectus darum lief. Und darum wurde also der italienische Fundstelle dann dem Homo erectus zugesprochen. Dann hätten wir Boxgrove in dem Vereinigten Königreich, datiert auf 500.000 Jahre. Da gibt es aber lediglich Steinwerkzeuge, die man dem Homo erectus zuspricht. Das geschieht allein durch die Morphologie der Steinwerkzeuge. Es ist also eher ein Steingerät aus einem Geröll rausgeschlagen. Also ein Faustkeil-ähnliches Artefakt. Und hier in Deutschland hätten wir zwei Fundstellen unter Messfeld und Spitzingsleben, die datieren irgendwo zwischen 600.000 und 300.000 Jahre. Die fossilen Überreste sind sehr fragmentiert. Es ist nur ein Stück vom Schädel, ein bisschen Hinterhaupt und eins, zwei Steinwerkzeuge, die wir da haben, die man tatsächlich Homo erectus zuschreibt. Eine viel bedeutendere Fundstelle hier in Deutschland wäre Schöningen mit den Schöninger Speeren mit 300.000 Jahren. Das ist relativ jung für Homo erectus. Wenn wir jetzt aber alles aus dem Mittelpleistozän mit reingeben, da gehört dann auch der Homo heidelbergensis zu, dann könnte man theoretisch auch Schöningen mit in diese Hominin Europa-Gruppe nehmen.
Ich hatte in dem Gespräch über die Neandertaler die Frau Chassidian gefragt, wie viele Neandertaler es denn gleichzeitig maximal gegeben hatte. Und ich weiß noch, sie hat eine mich wirklich überraschend niedrige Zahl gesagt. Ich frage sie dasselbe. Können wir einigermaßen abschätzen, wie hoch die Population an Homo erectus in Europa maximal gewesen ist?
Dafür fehlt uns tatsächlich die Menge an Überresten, die wir für ein verlässliches Bevölkerungsmodell bräuchten, um es hochzurechnen. Wir haben im Vergleich zu Neandertaler weniger menschliche Überreste außerhalb von Afrika, vom Homo erectus. Auch innerhalb von Afrika ist die Individuenzahl auch nicht so gut, dass man da verlässliche Aussagen treffen könnte. Aber ich würde mal behaupten, es handelt sich so in dem gleichen Rahmen wie für den Neandertaler. Es ist so eine gute Dichte an Menschen, die da rumgelaufen sind. Aber wenn sich da so Gruppen von 20 Personen vielleicht in ihren Lebzeiten mal doppelt gesehen haben, also Gruppen sich öfter mal gesehen haben, das wäre dann schon sehr beeindruckend. Also bestimmt keine 10.000 in ganz Europa.
In Europa, in dieser neuen Heimat, ist die Flora anders, die Fauna ist anders, das Klima ist anders. Hat sich das auf die Lebensweise des Homo erectus ausgewirkt und dann auch auf seine langfristig gesehen morphologische Entwicklung?
Flora und Fauna spielen eine wichtige Rolle. Das eine bringt mir natürlich das Essen und das andere Rohstoffe. Und die Umwelt hängt sehr, sehr stark vom Klima ab. Und wir kennen es alle, hier ist es nicht so mucklig warm und trocken wie in Afrika. Da musste der Homo erectus also tatsächlich drüber nachdenken, wie er hier klarkommt. Und da müssen wir zum einen unterscheiden an biologische und evolutionäre Anpassung und zum anderen an das Menschsein des Homo erectus. Morphologisch hat sich da einiges getan in der Ausgestaltung von gewissen Merkmalen am Schädel. Die wurden zum Beispiel in Atapuerca wesentlich, ja, ich würde mal sagen, weicher, eher, ist es immer schlecht zu sagen, aber moderner in dem Sinne, als wir es von Funden aus den Startlöchern vom Homo erectus kennen, mit diesen sehr eingetieften Sulkus hinter den Augenhöhlen. Die wurden also alle sehr graziler und also noch graziler und mehr Neandertaler-like, würde ich mal behaupten, wenn ich den Schädel vor Atapuerca vor Augen habe. Aber diese Merkmale sind im Gegensatz zu dieser Umweltveränderung eigentlich relativ easygoing. Also sie haben keinerlei Auswirkungen für das Klima gehabt, ob der jetzt eine eher starke oder nicht so starke Augenwulst hatte. Da müssen wir tatsächlich diesen Faktor Menschsein mit einberechnen und sagen, okay, Homo erectus hat es aus Afrika rausgeschafft. Er hatte die Feuernutzung. Er hat wirklich clevere Werkzeuge in seinem Gepäck gehabt. Da schaffte er es auch, trickvoll in diesen eher kalten und nassen Gefilden einen Weg zum Überleben zu finden.
Und das, obwohl auch Teile von Europa immer wieder mal durch Eiszeiten von Gletschern und Schnee bedeckt waren.
Genau, Eiszeiten, so wie die heute, da beide Pole mit Eis bedeckt sind, befinden wir uns also in einer Eiszeit, in einem Glazial. Und dieses Glazial wird immer mal wieder wärmer und kälter. Das sind sogenannte Stadiale und Interstadiale. Es gibt also Warm- und Kaltzeiten in einer Eiszeit. Super verwirrend. Also es kann noch kälter werden und so wie heute warm. Und wir finden Homo erectus, aber dann auch später andere Homo-Arten immer mal wieder in sehr kalten und sehr warmen Phasen. Da waren sie also trickreich genug, um einen Weg zu finden, das zu überleben.
Sie haben im Eingang des Gesprächs dem Homo erectus eine sehr lange Lebensdauer als Spezies attestiert. Bis vor 100.000 Jahre gab es sie noch. Warum gibt es heute keine mehr? Was ist passiert?
Tja, also vor 45.000, 40.000 Jahren muss irgendwas passiert sein, was tatsächlich dazu geführt hat, dass nicht nur der Homo erectus, der in diesen eher späten Phasen seines Daseins mehr in Asien angesiedelt war als dann in Europa. In Europa hatten wir ja dann den Neandertaler und in Asien schwirrte dann ja auch noch der Denisova-Mensch rum. Irgendwas muss passiert sein, dass sie auf einmal wegfahren. Und dann kommt immer, der Klimawandel ist schuld oder irgendwelche Krankheiten. Vermutlich ist eine Mischung aus sehr vielen Faktoren. Wir dürfen uns das Aussterben sowohl vom Neandertaler als auch vom Homo erectus nicht vorstellen wie bei den Dinos. Ein Komet kommt, heute auf morgen sind alle nicht mehr da, sondern wir wissen, dass in den letzten 200.000 Jahren das Klima anfängt stärker zu schwanken. Diese stadiale und interstadiale, diese Kalt- und Warmphasen, die werden schneller. Die Umwelt verändert sich auch rascher. Die Lebensbedingungen sind nicht mehr so stabil über Generationen hinweg, sondern meine Großeltern haben was anderes erlebt als ich jetzt in der Zeit. Und da muss man natürlich auch irgendwie mit klarkommen. Und wir kennen es bei dem Neandertaler und beim Homo erectus war es sehr wahrscheinlich identisch, dass sie nicht mehr mitgekommen sind mit den Umweltveränderungen. Und dadurch reduziert sich natürlich auch die Größe meiner Gruppe. Und eine reduzierte Gruppengröße sorgt dafür, dass meine genetische Vielfalt in der Gruppe stark sinkt. Das sorgt dafür, dass ich mit den nächsten Kooperationspartnern für die nächste Generation näher verwandt bin, dass wir uns mehr Gene teilen. Das sorgt für eine höhere Fehlgeburtenrate, einen höheren Schwangerschaftsabbruch, Komplikationen während der Schwangerschaft. Es gab vielleicht auch keine helfenden Hände mehr während des Geburtsprozesses. Und so werden Gruppen von Generation zu Generation kleiner und sterben irgendwann aus.
Sie haben ja aber eben auch darauf hingewiesen, dass sich diese Hybridarten gebildet haben, dass die auch untereinander Nachkommen gezeugt haben. Also inwieweit ist der Homo erectus dann auch in den ihm nachfolgenden oder mit ihm parallel lebenden Homo-Arten aufgegangen, abgesehen vom, was Sie schon erwähnt haben, vom Homo sapiens?
Da müssen wir unterscheiden. Also es ist unglaublich plausibel, dass Homo erectus theoretisch in der Lage war, mit allen sich zu vermischen, die da rumgelaufen sind. Also Heidelbergensis, Homo antecessor, später Neandertaler, Denisova-Mensch oder wir in Afrika oder außerhalb von Afrika. Da wir aber noch keinen Fund haben, der uns spezifische Homo erectus DNA geliefert hat, ist das unglaublich schwierig, genetisch nachzuvollziehen. Bislang läuft er immer noch so parallel zu uns auf diesem ganzen Diagramm und der Denisova-Mensch, der Neandertaler und wir sind so ein bisschen miteinander vermischt. Wenn wir uns aber auch anschauen, dass auf einmal vor 40.000 Jahren alle anderen Menschenformen ausgestorben sind, müssen wir uns auch die Fundstellen angucken, die vom anatomisch modernen Menschen außerhalb von Afrika sind. Und wir wissen durch genetische Untersuchungen, überwiegend vom Max-Planck-Institut aus Leipzig, aber auch aus der Universität Tübingen, dass auch die Menschen, die Homo sapiens, die aus Afrika gekommen sind, im Zeitraum von 100.000 Jahren bis vor 40.000 Jahren, in deren Gruppen unter den gleichen Bedingungen ausgestorben sind, wie der Neandertaler oder wie der Homo erectus in Asien. Also was es auch immer war, Klimaschwankung, Nahrungsknappheit, Krankheiten sind sehr unplausibel. Also sowas wie Epidemien, Corona hätte da nicht funktioniert, weil die Gruppen viel zu weit auseinander gewesen sind. Also da war die Bevölkerungsdichte gar nicht so hoch, dass sich dieser Virus da so rasch hätte verbreiten können. Also es muss tatsächlich umweltbedingt dazu geführt haben, dass außerhalb von Europa Lebensbedingungen sehr, sehr drastisch wurden. Und wir wären theoretisch außerhalb von Europa, wenn wir alle da gewesen wären, auch ausgestorben. Aber unser genetischer Bauplan war noch in Afrika verankert mit den Menschen, mit den Homo sapiens sapiens in Afrika, die nicht ausgewandert sind. So konnten dann 55.000, 35.000 Homo sapiens sapiens wieder aus Afrika auswandern, die das Ganze dann tatsächlich wieder erobert und neu besiedelt haben.
Zum Ende hin würde ich gerne noch die Erforschung an sich sprechen und wo wir alles das wissen, was Sie uns gerade erzählt haben. Wenn es nicht so viele Individuen und Wohnstätten gab, dann kann man ja wahrscheinlich nicht auf gut Glück irgendwo losgraben und man findet was. Woher wissen wir, wo wir nach Homo erectus graben müssen?
Ganz genau weiß man das nie. In Afrika ist es einfacher. Da ist die Anzahl der Fundstellen wesentlich dichter als außerhalb von Afrika. Außerhalb von Afrika ist es tatsächlich ein Zufallsfund. Also wir können davon ausgehen, unter Höhlenvorsprüngen, in Höhlen, da wo es tatsächlich sicher und geschützter war, lebten einige Menschenformen. In den Beispielen von Atapuerca auch diverse Skelettfunde, die vermutlich intentionell in die Höhle geworfen worden sind. Aber tatsächlich die meisten Fossilien werden wir nie finden, weil die Menschenform damals Freiland gekämpft haben, geschlafen haben, gelebt haben und in den Millionen und Hunderttausenden von Jahren überbaut, verworfen und vergangen sind. Also es ist ein großes Glück, wenn man so alte Fundstellen tatsächlich noch findet. Es gibt Prospektionsmethoden, die uns, ohne dass wir graben müssen, in den Boden reingucken lassen. Die einen sind sehr aufwendig, die anderen sind kostspielig und die werden tatsächlich erst genutzt, wenn wir so eine leichte Vermutung in der Archäologie haben, dass da was sein könnte.
Wenn man dann doch so einen Überrest eines Homo erectus Körper findet, was können Sie damit tun, um herauszufinden, wie es um Alter, Größe, Geschlecht, Ernährungszustand, Krankheiten, alles andere, was interessant ist? Wie findet man das raus, wenn man da einen Zahn, ein Stück Schädel, einen Unterarmknochen findet?
Da gibt es ein ganzes Spektrum an unterschiedlichsten Forschungsmethoden. Wir können zum einen morphologisch, makroskopisch auf die Knochen draufschauen mit dem bloßen Auge. Und Knochen, das gilt für uns anatomisch modernen Menschen genauso, verraten uns schon sehr, sehr viel. Also wir können bestimmen, was ist es für ein Knochenstück? Also kommt es vom Schädel, ist es ein Armknochen? Je nachdem, was es für ein Stück vom Skelett ist, können wir dann auch noch sagen, anhand von Verwachsungsspuren oder von der Robustizität, von der Knochendicke her, ist es ein erwachsenes Individuum gewesen oder ein nicht erwachsenes Individuum. Anhand der Robustizität der Muskelansatzstellen oder halt auch morphologischen und biologischen Gegebenheiten am Schädel und am Becken könnte man das morphologische Geschlecht bestimmen und sagen, welches Geschlecht das Individuum, was man gefunden hat, hatte. Körperhöhe basiert mehr auf Metrik. Dazu braucht man bestenfalls Langknochen der unteren Extremitäten, die maßgeblich zu Körperhöhe dazugehören. Man nimmt meistens den Oberschenkelknochen. Da gibt es dann so kluge Formeln, die kann man benutzen und man weiß dann mit 42 Zentimetern Oberschenkelknochen ist man irgendwo zwischen 1,68 und 1,72 groß. Krankheiten kommt man immer darauf an, was sich tatsächlich am Knochen niederschlägt. Also viele Krankheiten lassen sich überhaupt nicht am Skelett erkennen, weil die Krankheit entweder viel zu schnell war, den Körper gar nicht betroffen hat, das Skelett gar nicht betroffen hat, oder das Immunsystem einfach viel zu stark war, sodass man zwar krank wurde, dass die Krankheit aber nicht so lang angedauert hat, dass die Knochen davon belastet worden sind. Die meisten Belastungen, die man tatsächlich an Überresten findet, sind Gelenkverschleiß oder irgendwelche Zahnerkrankungen. Beim Homo erectus gibt es den Fund aus Java, aus Indonesien, Trimil 2. Der hat knöcherne Wucherung am Oberschenkel. Das ist, glaube ich, so das pathologisch auffälligste, was wir aus dieser Epoche tatsächlich kennen. Das sind aber alles tatsächlich mehr, ich sehe was und ich vergleiche was, ich habe Referenzen, ich habe unterschiedliche pathologische Befunde, die es heute immer noch so gibt. Für die Ernährung haben wir eher archäometrische Forschungsfelder und Forschungsmethoden. Wir können uns die Zahnoberfläche anschauen und anhand der Schlifffacetten an den Zähnen gucken, ist es eher faserige Nahrung gewesen, die er zu sich genommen hat oder nicht faserige Nahrung. In den Zeitepochen von Homo erectus, von Neandertaler und von uns, wo auch noch so ein bisschen Kollagen im Knochen ist, können wir Isotopen nutzen, stabile Isotopen, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, um so ein bisschen das Ernährungsspektrum der jeweiligen Menschenart zu erforschen. Das funktioniert bei Neandertalern unglaublich gut. Und dann könnte man noch auch wieder, wenn es tatsächlich Knochen ist und nicht fossilierter Knochen, also versteinerter Knochen, könnte man noch mit instabilen Isotopen mit dem Strontium-Isotop arbeiten und nach Herkunft gucken. Das funktioniert aber auch leider nur bei Neandertalern oder am besten funktioniert es tatsächlich bei anatomisch modernen Menschen.
Gleiche Frage für die Werkzeuge. Also wenn wir einen Faustkeil finden, was können Sie feststellen, angefangen vom Alter und dann eben auch über die Benutzung?
Das Alter wird bei Faustkeilen tatsächlich so geschätzt, wie es sinnvoll im Vergleich zu anderen Steinartefakten ist. Also ein Faustkeil ist ein sehr altes Werkzeug. Dann gab es irgendwann Abschläge, kleinere Abschläge, Klingen. Zum Beispiel die Leroy-Loire-Technik bei Neandertalern. Also da gruppiert man tatsächlich nach Steinwerkzeugtechnologien. Faustkeile und andere Steinwerkzeuge kann man mit Gebrauchsspurenanalysen untersuchen. Man kann also erforschen, was die Schnittkante des Werkzeugs war und wo eventuell gehalten worden ist. Da Steine und vor allem Werkzeuge aus Feuerstein aber sehr dicht sind, haben wir da keinerlei Chancen, wirklich gute organische Proben abzunehmen, wie wir es vielleicht von Tierknochen-Artefakten haben, dass sich da vielleicht so ein bisschen DNA von dem Benutzer bei der Benutzung reingerieben hat oder dass wir sagen konnten, von welchem Tier dieser Knochen stammt. Da können wir bei den Faustkeilen tatsächlich nur geologisch vorgehen und sagen, ist es baltischer Feuerstein oder ist es eher doch Hornstein aus dem Jura? Da kann man eher Materialkunde betreiben.
Wir wissen einiges über den Homo erectus, sonst hätten wir uns jetzt nicht so lange unterhalten können. Was alles wissen wir aber noch nicht? Was sind die aktuellen Forschungsfragen und Forschungsdebatten rund um den Homo erectus?
Eine ganz spannende Debatte ist tatsächlich das Thema mit der Genetik. Inwieweit ist Homo erectus in unserer linearen Abfolge tatsächlich involviert? Also gehen wir aus direkten Bezügen von Homo erectus in Afrika heraus? Oder haben wir vielleicht wieder einen anderen Ursprung? Sind wir in der Schwestergruppe von Homo erectus in Afrika? Wie sieht es das Gleiche dann auch mit den Vertretern von Homo heidelbergensis, Homo antecessor und Neandertaler aus? Spannend ist auch diese ganzen Fundstellen vom Homo erectus aus dem asiatischen Raum. Da wird unglaublich viel geforscht. Es gibt unglaublich tolle und neue Fundstellen. Und dann aber auch immer noch die große Diskussion in der Forschung, wie kommen diese Menschenformen wie Homo floresiensis und die anderen Inselpopulationen tatsächlich in diesen Kontext? Also wann ist Homo erectus als vermutlich größte Chance, ist er da vermutet, auf diese Inseln gekommen? Und wie hat sich da diese Evolution entwickelt, dass von diesen doch eher grazilen, hochgebauten Menschen dann dieser, wie man ihn so schön nennt, Hobbit-Mensch entstanden ist?
Ich hatte am Anfang ganz vergessen zu fragen, waren Sie eigentlich auch mal selber auf einer Grabung gewesen, wo Sie solche Funde gemacht haben?
Funde vom alles, was älter als anatomisch moderner Mensch ist, nicht. Ich war dann doch eher unterwegs mit Römern, die waren bei weitem nicht so spannend. Aber tatsächlich hatte ich auch schon Neandertaler-Knochen in der Hand. Zwar keinen echten Homo erectus, aber zumindest den Haplotypen vom Neandertaler durfte ich auch mal in meinen Händen halten.
Und noch zum Abschluss die Frage, wenn man jetzt ins Neandertal-Museum nach Mettmann kommt, was findet man denn dort vom Homo erectus? Was kann man sich dort anschauen? Was kann man vielleicht auch sogar in die Hand nehmen?
Wenn man zu uns ins Neandertal kommt, liegt der Fokus natürlich zum einen auf den Neandertaler, aber auch auf der ganzen Menschheitswerdung. Und da Homo erectus ein Dreh- und Angelpunkt für uns war und für die Entstehung des Neandertalers vermutlich, haben wir das wohl besterhaltenste Skelett des Homo erectus genommen und haben es einmal rekonstruieren lassen. Wir haben also den Turkana-Boy als Volldermoplastik in unserem Menschheitsstrom stehen. Der Turkana-Boy mit seinen 12 Jahren lächelt dann unsere Besucher an und erzählt ein bisschen über sein Leben in Afrika. Zu denen haben wir diverse Schädelabgüsse von den Peking-Menschen, von Dimanisi 3, von Atapuerca, die unsere Besuchenden anfassen können, um dann auch ganz genau hinzufühlen und hinzutasten, wie sich das mit dieser Schädelmorphologie eigentlich auswirkt und wie da so die Überaugenwulst und diese Rille dahinter sich anfühlt. Und in unseren pädagogischen Programmen oder in unseren Mitmachführungen haben wir auch immer mal wieder einen Faustkeil, wo wir dann erklären, wie man schlagen muss, damit so ein Faustkeil entsteht. Und dass auch schon der Homo erectus mit so einem Faustkeil bewaffnet durch Afrika und durch Europa stiefelte.
Und so ein Faustkeil ist, denke ich, von der Benutzung her dann doch recht intuitiv, oder?
Ja, also wenn man das kleinen Besuchenden in die Hand gibt, die wissen schon sofort, was man damit machen muss. Überwiegend die Kinder in irgendwelchen T-Rex-T-Shirts wissen ganz genau, dass es sich dabei um ein Messer handelt und dass man damit sehr gut schneiden kann. Gott sei Dank sind unsere ganzen Schaufaustkeile immer stumpf. Da kann sich also niemand dran wehtun. Aber diese Handhabung ist tatsächlich sehr intuitiv, ja.